Diese Episode wird euch präsentiert von Cyclide,
das leichteste Bikepacking-Taschenset am Markt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast zum Transcontinental Race
mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Ja, wir sind zurück. Ich hoffe, wir haben unser Mojo zurückbekommen. Die letzte Episode war ein bisschen holprig, auch für den Lukas nicht einfach, weil ich habe so viel ins Mikro hineingeschnauft. Aber ich denke, es wird langsam wieder.
Ja, der Lukas macht ja jedes Mal einen Ausschnitt für Instagram und er hat einen Ausschnitt gewählt, wo du gefühlt 6-mal gesagt hast, wie nervös du warst und ich habe das bei der Aufnahme schon gedacht, du hast das sehr, sehr oft betont, dass du die ersten 12 Stunden und die Tage vorm Rennen wirklich nicht ganz bei dir warst. Ich hoffe, dass jetzt wieder auch für die Aufnahme keine Nervosität da ist.
Nein, bin ich nicht mehr. Also bei der Aufnahme war ich nie nervös. Das Rennen ist auch schon lang genug her. Bin nicht mehr nervös. Bevor wir weiterreden, ganz kurz ein paar aktuelle Sachen, die uns irgendwie am Herzen liegen, die wir trotz aller Geilheit aufs TCR kurz erzählen möchten, oder?
Ja, wir haben gesagt, wir starten eigentlich direkt mit unserer Erzählung, aber ganz kurz will ich mir schon sagen, dass wir die letzten 2 Wochen ist es mittlerweile her, das Race Around Austria verfolgt haben und das war heuer wieder extrem spannend. Es hat einige Ausfälle gegeben. Es war sehr, sehr heißes Rennen. Es war sicher eins der härteren Jahre beim RA und wir haben uns auch schon überlegt, dass wir in den nächsten Wochen, wenn wir unser TCR fertig erzählt haben, definitiv übers Race Around Austria plaudern werden. Also da kommt noch einiges. Aber an der Stelle trotzdem jetzt schon Gratulation an alle, die gefinisht haben und allen voran die Elena Roch und den Rainer Steinberger, der und die beiden halt den WM-Titel errungen haben und das Rennen gewonnen haben.
In beachtlichen Zeiten und die Elena hat natürlich mit ihrer blutenden Wunde für ziemlich coole Fotos gesorgt. Zum Glück ist ihr nichts passiert, deswegen können wir das jetzt so sagen.
Ja, es ist schon ein wilderer Sturz gewesen, es hat nicht so schlimm ausgeschaut, aber sie ist definitiv am Weg der Besserung.
Wir haben natürlich auch alles mögliche andere auch verfolgt, das Trans-Iberica, das in Bozen startet und nicht Iberien transversiert, sondern dann in Bilbao endet. Das haben wir auch verfolgt. Gratulation an den Michael Mayer, der auch das Racker schon gewonnen hat.
Das ist fast ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber ich habe dafür beim Silk Road Mountain Race immer wieder gestaunt,
wie sehr man sich quälen kann.
Ja, wie sehr man sich quälen kann und einfach wie man sich überlegen kann, dort mitzufahren. Es ist, ich finde es großartig. Ich finde, es ist halt, ist es ein Radlrennen? Ich bin mir nicht sicher. Es ist eine Gebirgsexpedition, es ist eine Alpinüberquerung, wo man halt ein Radl mit dabei hat. Und es gibt halt ein paar Passagen, da kannst du Radl fahren und es gibt sehr viele Passagen, da hast du dann mal 12 Stunden lange Passage, wo du nicht Radl fahren kannst und das Rad trägst und schiebst und durch Flüsse irgendwie hieven musst, wo du bis Mitte Oberschenkel durchs Wasser wartest und das zigfach. Ich bin immer wieder begeistert und wenn ich die Carlotta oder die Sami, bei denen habe ich ein bisschen genauer die Stories angeschaut, es ist schon irre, wenn man Abhänge runterrutscht und dann irgendwo bivakiert und mit Eiszapfen am Schlaf so gemunter wird. Und die Sami hat gesagt, das war das Fürchterlichste, was sie jemals gemacht hat, obwohl sie jetzt im Süden sehr glücklich war, dass sie es geschafft hat. Es ist brutal. Also ich bleibe dabei. Ich habe irgendwann einmal gesagt, ich werde niemals unsupported Rennen fahren. Und da habe ich mich, wie soll ich sagen, weiterentwickelt oder habe ich mich selbst widerlegt. Aber ich sage jetzt noch einmal, ich werde sicher niemals das Silk Road Mountain Race fahren. Du kennst mich gern drauf festnageln.
Ja, gratuliere auch an den Robin, der das gewonnen hat, der sich selbst ordentlichen Druck auch gemacht hat, der dort als großer Favorit am Start gestanden ist und das dann sehr souverän gewonnen hat. Gratuliere auch.
Ja, und jetzt gerade läuft das Race Across Austria. Extrem viele Teilnehmer, alle Distanzen von 500 Kilometer bis 1000 Kilometer Adventure- und Race-Modus und es war jetzt für die Sabine und mich ganz lustig, weil wir nehmen jetzt am Mittwoch auf und allein in der Woche jeden Tag war jemand bei uns und hat gesagt, ja, Race Across Austria, morgen ist Start und ich brauche bitte noch schnell von Cyclite eine Framebag oder die große Trinkflasche oder von Peroton ein Trinkpulver, irgendwas. Und das war dann recht lustig, weil wir einfach mitgekriegt haben, wie viel Aufregung da herrscht und dass man halt im letzten Moment noch ein paar Sachen sich irgendwo besorgen muss. Und ja, da bin ich jetzt gerade live dran, nachzuschauen, wie es läuft. Und da wünschen wir allen gute Fahrt und sturzfreies Ankommen.
Dann würde ich sagen, gehen wir rein, oder? Weißt du noch, wo wir geendet haben, die letzte Folge?
Ja, wir haben geendet, dass du die Nervosität abgelegt hast, dass du in den Flow reingekommen bist, dass wir den Startparcours gemeistert haben, dass wir durch die erste Nacht gekommen sind und dass wir jetzt irgendwo in Nordspanien uns Richtung Küste bewegen und es bricht der erste volle Tag an.
Genau. Und ja, da würde ich sagen, legen wir gleich los. Vielleicht beginne ich. Ich habe dann relativ früh am Vormittag einen Hosenwechsel vollziehen müssen. Also ich habe es eh vorher schon einmal erklärt, ich bin mit zwei verschiedenen Hosen am Start gestanden. Also ich habe da zwei Hosen, die mir einfach gleich gut taugen, mit denen ich mich gleich gut gleich wohlfühle und einfach auch, falls irgendwo Druckstellen entstehen, ist meine Logik dann immer, dann nochmal die gleiche Hose bringt nichts, sondern dann nehme ich eine, die ein bisschen einen anderen Schnitt hat, um das vielleicht ein bisschen auszugleichen. Das ist so meine Logik dahinter. Jetzt ist bei mir Folgendes passiert. Wir haben schon über meine Nervosität in der Woche davor geredet und am Start geredet und in Santiago geredet. Und es hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich wahrscheinlich einen halben Kilo noch abgenommen habe. Und dadurch ist die Hose, mit der ich gestartet bin, einfach ein bisschen locker gesessen. Die war halt einfach so, hat ein bisschen geflattert, so am Bauch. Und durch die Nässe, über die haben wir, glaube ich, auch gesprochen in der letzten Folge, durch den Regen und dadurch, dass ich die Regenhose, das war eine bewusste Entscheidung, die bereue ich auch nicht, aber die hat auch Konsequenzen gehabt, habe ich dann eine nasse Hose gehabt, die eine Spur zu groß war. Und die hat dann einfach so ein bisschen so unterm Bauchnabel gerieben und hat mir da so eine kleine Raue aufgerieben. Und deswegen habe ich schon am ersten Tag Hose gewechselt, was kein Problem war prinzipiell. Ich habe ja zwei Hosen mit, aber der Plan war eigentlich so, die Hose nach 10, 11 Tagen zu wechseln. So habe ich es halt am ersten Tag gewechselt und die zweite Hose, mit der bin ich dann bis ins Ziel gefahren. Ich habe dann nicht mehr zurückgetauscht.
Ich wollte nämlich gerade fragen, ob du regelmäßig dann gewechselt hast oder nur das eine Mal, aber du hast das jetzt gerade gesagt.
Genau, nur das eine Mal. Also ich habe die dann schon regelmäßig danach ausgewaschen im Hotel, so eine kurze Handwäsche mit Seife. Es war immer alles sauber, hygienisch, das war nie ein Problem. Aber ich habe mir halt einfach gedacht, ja, diesen halben Kilo, den werde ich jetzt während dem Rennen wahrscheinlich nicht mehr wieder zurück aufgekriegen. Das heißt, die wird dann wieder reiben und dann bin ich einfach bei meiner anderen Hose geblieben und bin mit der ins Ziel gefahren.
Wir waren ja dann beide auf ähnlichen Routen unterwegs Richtung Nordküste Spaniens und nachdem für mich so 12 Stunden im Rennen vorbei waren und es wieder hell war, habe ich ein kurzes Video aufgenommen und da ein bisschen zusammengefasst, wie es gerade geht und das möchte ich jetzt gleich mal abspielen.
So, was läuft bisher? Es sind jetzt 12 Stunden 45 um und ich habe 330 Kilometer. Mit dem bin ich zufrieden. Es sind relativ viele Höhenmeter und das druckt natürlich ein bisschen die Geschwindigkeit, aber ich finde, es passt gut. Überragend ist es nicht, aber überragend muss es im letzten Teil des Rennens sein. In die ersten 12 Stunden. Also bin ich trotzdem ein bisschen überrascht, wie viele Leute da vor mir sind. Es ist ja Wahnsinn. Das Teil überfüllt wird echt immer stärker und ich glaube, viele Leute sind einfach komplett hirnlos. Aber schauen wir dann, wie sich das entwickelt. Und ja, das Wetter ist so mittel. Es hat in der Nacht auch schon geregnet, also so leicht knieselt oder so Nebelreisen. Und die haben mich gerade vorher noch 10 Minuten hingelegt, weil ich unkonzentriert worden bin, zweimal falsch abgehauen bin und immer denke, kein Risiko eingehen. Nach 9 Minuten selbst munter waren und jetzt passt wieder gut. Übrigens habe ich Justinas Lewecker vorgetroffen, der da ein Pech, der da die Supernova gleich wie ich, nur mit Batteriebetrieb statt Dynamo, ist er am Start das Licht eingegangen. Hat noch funktioniert bei der Registration und am Start war sie. Jetzt fahre ich mit seinem Ersatzbirndl, ein kleines schwaches, kann natürlich nicht gescheit bergab fahren. Das ist auch extrem bitter.
Da sind zwei Dinge drin, auf die möchte ich mich sofort stürzen und gleich drauf reagieren. Also das erste ist, und ich glaube, so ist es da fast jedem und jeder, die da unterwegs waren, gegangen durch die erste Nacht. Man ist nicht so weit gekommen, wie man sich das vorher vielleicht vorgestellt hat. Oder? Also so ist es mir gegangen, das kann ich ganz offen sagen. Ich bin nicht so weit gefahren, wie ich mir gedacht habe, dass ich fahren werde. Und du hast das jetzt da gleich angesprochen da.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Es ist relativ zäh gegangen, wir haben das eh schon gesagt. Es war hügelig, permanentes Auf und Ab, viel Höhenmeter. Und ich muss schon sagen, ich bin einfach einer, der halt mehr Gewicht am Radl mit hat, weil ich mich bei der Ausrüstung einfach gerne besser ausstatte für alle möglichen Probleme. Und deswegen habe ich einfach ein bisschen mehr Gewicht. Also ich habe das eh letztes Jahr schon gesagt, ich wiege mich selbst sehr, sehr selten ab und mein Radl gar nie und vor allem nicht mit Ausrüstung, weil da bräuchte ich verlässliche Waage und in Santiago habe ich einfach keine verlässliche Waage. Das heißt, mir ist es dann relativ egal, weil das, was es hat, das hat es vom Gewicht her. Aber es ist dann schon mit allen Flaschen voll und ich habe 3 Flaschen am Radl gehabt und am Unterrohr noch eine dritte. Ich wäre schon auf ein Systemgewicht von 100 Kilo gekommen. 80 Kilo Körpergewicht oder 79 ungefähr. Und Radl mit Gepäck plus 2,5 Liter Flüssigkeit und Proviant, das werden 100 Kilo sein. Und das spürst du natürlich, wenn es viel bergauf geht. Und jetzt noch gleich zur Geschichte mit den Justinas. Ich habe zum Beispiel, also ich habe auch die Supernova, ich habe es mit Dynamo. Es gibt immer wieder die Diskussion, Dynamo oder doch Batterie, was ist besser, Vorteile, Nachteile. Kaputt werden kann alles. Du kannst beim Dynamo ein Kabel verletzen, es kann irgendeine Lötstelle aufgehen, es kann alles passieren, es kann halt auch beim Batteriebetriebenen was passieren und ich muss sagen, mit meiner Supernova bin ich jetzt seit 4 Jahren unterwegs, ohne Defekte, passt perfekt. Der Justinas hat irgendwie Pech gehabt oder er hat vielleicht irgendeinen Fehler gemacht bei der Bedienung, keine Ahnung. Nur ich habe eine zweite mit, die kleine Supernova Airstream, der ist halt auch nicht ganz leicht, aber ich kann mit der fast gleichwertigen Ersatz bieten. Das heißt, ich kann mit meiner Reservelampe auch super beleuchtet unterwegs sein. Und der Justinas hat halt ein Mini-Lämplein gehabt als Reserve und das ist doch nicht echt ein Problem. Ich glaube, er ist dann unterwegs irgendwann einmal stehen geblieben und hat sich in einem Radlgeschäft was gekauft. Aber dann sind wir wieder bei dem Thema riskant packen mit wenig Gewicht und minimaler Ausrüstung oder im Fall der Fälle guten Ersatz dabei haben.
Ja, gerade bei Lampen ist es halt auch so schwierig. Also man verlässt sich natürlich auf sein erstes System und das sollte auch funktionieren. Und ich habe bis zum Schluss überlegt, ich habe eine sehr, sehr helle Stirnlampe, die ich deshalb als Zweitlampe mit habe, weil man einerseits die einen Akku hat, den man laden kann und andererseits mit AAA-Batterien funktioniert. Und das ist für mich das Argument, einfach AAA-Batterien kriegst du auf der ganzen Welt überall und sie kosten nicht viel. Das heißt, sollte meine Dynamo-Lampe wirklich eingehen, kann ich mit dieser Stirnlampe, kann ich mir überall AAA-Batterien kaufen, kann die ganze Nacht durchfahren, kann dann tagsüber den Akku laden und kann jederzeit Batterien nachkaufen. Deswegen habe ich mich dann für die entschieden. Obwohl ich nicht so gern mit Stirnlampe fahre, aber einfach aufgrund der Möglichkeit mit den Batterien. Und natürlich ist es ein super Tool, bergab auf Gehpassagen oder Parcours, wo man sehr, sehr langsam fährt. Weil wenn man wirklich langsam ist, dann ist die Dynamolampe nicht sehr hell. Und dann ist es einfach cool, wenn man da zusätzlich, also wenn man wirklich geht und schiebt bergab, ist die Stirnlampe einfach wirklich ein super Tool. Und deswegen war das dann mein Setup.
So bin ich fast neidisch, weil ich muss sagen, AAA-Batterien oder einfach normale Batterien einlegen zu können, die Möglichkeit gibt es ja mittlerweile sehr selten, weil halt die moderneren Geräte meistens irgendeinen integrierten Akku haben. Magst du uns sagen, welche Lampe das ist? Du wirst wahrscheinlich nicht gesponsert.
ich werde nicht gesponsert.
Ich glaube, das ist für viele eine interessante Idee.
Es ist eine Petzl-Stirnlampe. Kann sein, dass sie Pico hast oder so. Das kann ich jetzt leider nicht sagen.
Zum Wandern habe ich auch so eine. Der hat wirklich aber auch mit AAA-Batterien, ja.
Wenn man das googelt, findet man sofort die Petzl. Der Nachteil, aber da ich das Problem eh sowieso habe mit meinen SRAM-Akkus, sie wird halt geladen mit einem Micro-USB. Wenn man den Akku mit einem USB-C laden könnte, dann wäre sie perfekt. So halben Punkt Abzug, würde ich sagen.
Gibt aber auch Adapter, oder? Micro-USB auf USB-C.
Gibt auch Adapter, bin ich kein Fan davon. Jetzt habe ich einfach Micro-USB-Kabel dabei gehabt.
Ja, jeder Adapter ist wieder eine Fehlerquelle. Es kann ein Wackelkontakt sein, es kann Flüssigkeit reinkommen, aber vielleicht beides. Ich bin dann wieder so, ich denke mal, ich nehme beides mit, beide Kabel und plus ein Adapter, weil ein Kabel verliert man, eins wird nass, eins wird rostig, eins, weiß ich nicht, knickt ab oder was auch immer, ich hätte gern sowieso mehrere mit. Und dann tue ich wieder jammern, weil ich so langsam bin bergauf. Werbung. Flo und ich haben sie in den letzten Monaten und Jahren immer mehr in den Unsupported Radsport verliebt. Das heißt, wir dürfen keine Unterstützung bekommen, außer auf Steady. Da freuen wir uns natürlich über Support.
Das war wirklich eine sehr gute Überleitung zu unserer schamlosen Eigenwerbung. Ja, also wir freuen uns über jeden Download, über jeden Stream, über jeden Kommentar. Aber ihr könnt uns natürlich auch, wenn ihr das wollt, finanziell unterstützen. Und das geht über Steady.
Auf steady.page/sitzfleisch gibt es 3 Pakete mit verschiedenen Angeboten, weil wir natürlich auch Mehrwert liefern wollen. Da gibt es zum Beispiel Pakete mit persönlichen Grußworten, mit T-Shirts, mit der Teilnahme an einer exklusiven Frage- und Antwort-Episode. Und natürlich könnt ihr unseren Podcast dann auch werbefrei hören.
Und wer sich jetzt denkt, ich höre über Apple Podcasts und ich möchte jetzt nicht eine weitere Plattform dazu nehmen, man kann uns auch über Apple Podcasts werbefrei abonnieren. Da ein bisschen teurer, weil da haben wir keinen Einfluss auf die Preise.
Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen, die das Angebot nutzen und die uns Support zukommen lassen.
Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Genau, du hast gesagt, du hast dieses Video hast du aufgenommen, kurz bevor wir an die Küste kommen. Und wenn man sich jetzt so die Heatmap anschaut, das war so, ich würde sagen, fast 90% der Teilnehmerinnen sind mehr oder weniger diese Route gefahren. Also vom Ende des Parcours relativ gerade rauf an die Atlantikküste, oder?
Du hast mir letztens nochmal erklärt, das habe ich nämlich nicht gewusst, dass es mittlerweile bei Follow My Challenge, also beim GPS-Tracking, diese Funktion gibt. Bitte erzähl uns allen das nochmal, wie man das findet, weil das ist echt interessant, wenn man quasi die Häufigkeit der gewählten Routen einfach auf einen Blick sieht.
Okay, also es war mir gar nicht bewusst, dass das hier, weil das ist auch auf Strava meine absolute Lieblingsfunktion. Ich schaue jeden Tag meine eigene Heatmap an.
Du hast beim Plash aber schon die dunkelste Stufe erreicht, oder? Schon lang?
Ziemlich, ja. Einfach unter Analytics, dann kommen die Checkpoint-Platzierungen, dann kommt das Wetter bei den Checkpoints und dann kommt die Heatmap und dann mein Tipp, da gibt es einen kleinen Hyperlink, Heatmap im eigenen Fenster öffnen und dann kann man sie da super da herum scrollen und spielen und sich die verschiedenen Routenvarianten anschauen. Also es ist meine absolute Lieblingsfunktion auf Follow My Challenge.
Genau, du hast ganz oben die Reiter, also live, das Leaderboard, das Replay und danach die Analytics und da ist es drinnen. Genau, und da haben wir eben gesehen, dass eh der Großteil da an die Küste gefahren ist. Ich habe davor schon einen kurzen Powernap gemacht, das habe ich mir dieses Jahr auch gedacht. Ich habe gemerkt, ich habe eben Navigationsfehler gemacht und es ist immer bei mir ein Zeichen für Konzentrationsverlust und Müdigkeit. Und dann habe ich mir eben, ich glaube, 9 Minuten mich hingelegt. Ich habe jetzt da nochmal nachgeschaut in meiner Aufzeichnung. Ich bin aber 15 Minuten Standzeit habe ich gehabt. Also ich habe da irgendwann am Straßenrand so eine kleine, ich glaube, es war so ein Rastplatz für Autos und LKWs. Da hat es eben Bänke gegeben und da habe ich kurz hingelegt und war danach wieder frisch und gut drauf. Wobei mir kurz danach noch ein ganz, ganz witziger Fehler passiert ist. Ich meine, das war schon nach dieser Flussmündung oder nach dieser, nein, das war noch davor. Wir sind ja dann an eine, wir haben es gesagt, Lagune gekommen oder so an, so wie ein Fjord, wo man dann so eine große Brücke, ich bin über eine große Brücke gefahren, wo ein Radweg dabei war und du bist da von Süden her gekommen und diesen Fjord quasi ausgefahren oder umfahren und hast diese Brücke nicht gebraucht.
Genau, und da, wenn man wieder auf die Heatmap-Sicht schaut, sieht man einer der eher wenigen, der oder die das nicht entdeckt hat, weil es ist eine Autobahnbrücke. Du hast sie gefunden, ich habe sie nicht, aber es war jetzt nicht der Riesenumweg. Ich bin deutlich früher abgebogen und bin nicht an die Küste und die Lagune ausgefahren, sondern ich bin einfach viel früher abgebogen und dann hinten vorbeigefahren und dann wieder auf die Hauptstrecke der Küste entlang.
Hey, und mir ist davor etwas passiert. Es ist für mich komplett unerklärlich. Ich erzähle dir jetzt kurz, wie ich mich da gefühlt habe. Ich bin, das war nachdem ich eben diese kurze Schlafpause gemacht habe, aber so 2-3 Stunden später ist offensichtlich nochmal ein bisschen Einbruch gekommen. Und irgendwann bin ich aufgeschreckt oder hat es mich total gerissen, weil ich habe gemerkt, hey, ich bin gerade auf eine Autobahn gefahren. Also ich war gerade quasi auf dem Autobahnzubringer am Beschleunigungsstreifen. Und ich habe gedacht, was ist da los? Warum? Wieso? Was ist passiert? Und dann war natürlich die erste Reaktion sofort stehen bleiben, weg von der Straße. Es war offensichtlich ein Fahrfehler von mir und ich habe das Piepen vom Garmin halt nicht gehört, weil, ich meine, es piept sowieso sehr, sehr oft und irgendwann nimmst du das nicht mehr so richtig wahr. Und dann ist mir aber sofort noch eingefallen, hey, Reglement ist es so, wenn du versehentlich irgendwie auf eine verbotene Straße oder auf eine Schnellstraße, Autobahn kommst, Foto machen, so schnell wie möglich die Straße verlassen und dann der Rennleitung sagen, es ist das und das passiert, du bist aus Versehen oder aus einem Planungsfehler auf eine Straße gekommen, hast die Straße so schnell wie möglich verlassen, hast ein paar, unter Anführungszeichen, Beweisfotos und bist jetzt wieder zurück auf einer kleinen Straße, dann ist quasi die Rennleitung informiert, dass sie sich keine Sorgen machen, erstens, und du wirst wahrscheinlich, oder doch, das werden wir dann die nächsten Wochen sehen, keine Zeitstrafe kriegen. Aber beim Zurückfahren, ich bin dann auf der anderen Seite, auf der richtigen Seite quasi, als kein Verkehr war drüben, dann die Autobahnabfahrt runtergegangen, seitlich von der Straße und dann halt wieder mit dem Radl gefahren. Ich bin da wirklich von der großen Bundesstraße, wo ich unterwegs war, meine Route war geradeaus, ich bin bei einem Kreisverkehr nach rechts gebogen, 1 Kilometer bergauf, das war eine ordentliche Steigung und das war sozusagen der Zubringer zur Autobahn und dann bin ich dort aufgefahren und ich habe keine Ahnung, wie mir das passiert ist. Das war einfach ein kompletter Navigationsfehler. Aber es gibt ja Situationen, du kommst zum Beispiel zu einem Kreisverkehr und du weißt, es ist jetzt gerade ein bisschen zum Aufpassen, weil es gibt 4 verschiedene Ausfahrten, du musst aufpassen, du erwischt hoffentlich die richtige, du fährst irgendwie langsam und vorsichtig und dann hast du doch die falsche erwischt, merkst das, drehst um und hast 20 Sekunden verloren. Aber in dem Moment war es wirklich so, ich bin einfach nach rechts abgebogen ohne einen Grund und dann noch auf die Autobahnauffahrt aufgebogen ohne Grund. Keine Ahnung. Und ich war jetzt nicht super müde, es war einfach ein kompletter Aussetzer im Kopf.
Ja, da werden wir später im Rennen auch dazu kommen. In L'Aquila ist mir was Ähnliches passiert.
An der Stelle möchte ich nur darauf hinweisen, ich habe jetzt mit ein bisschen Verspätung auch auf Strava Etappe für Etappe veröffentlicht oder zumindest jetzt mal die erste und da sieht man das auch. Also das ist wirklich da in der, wo wir das erste Mal im Norden an die Küste kommen und da sieht man das ganz genau, wo ich einfach 1 Kilometer zur Autobahn und dann ein paar hundert Meter auf der Autobahn gefahren bin. Genau, ich glaube, Flo, hast du deine Strava-Files schon quasi poliert und freigegeben?
Also meine Abonnentinnen, die haben es sofort gesehen, weil ich habe beim Speichern, ich habe einfach den automatischen Upload, also ich hab, jede einzelne Etappe ist schon hochgeladen und ich habe jetzt da extra für den Podcast auch freigegeben für alle und ich denke, das werden wir dann mit den Stories zu dieser Episode dann meine erste Etappe auch auf Instagram teilen. Ich habe jetzt noch ein paar Fotos hinzugefügt und einen kleinen Text dazu geschrieben und nicht mehr nur für Abonnenten, sondern für alle sichtbar also.
Und du hoffst jetzt, dass du den Influencer-Durchbruch auf Strava schaffst, oder? Und dass die viele Leute Nachrichten schreiben auf Strava, das magst du gerne.
Das ist unbedingt, ja. aber wenn ich das wollen würde, dann hätte ich es ja lassen sollen auf Abonnenten, damit die Leute mir folgen müssen, damit sie es sehen. Ja.
Aber. Aber vielleicht folgt dir trotzdem jemand, auch wenn es nicht nötig ist.
Na, aber genau, also ich habe jetzt mein erste Dings bis zur ersten Schlafpause jetzt mit Fotos, mit einem kleinen Text und für alle sichtbar freigegeben auf Strava. Jetzt sind wir ein bisschen weg von deinem Einspieler eigentlich, aber was du in deinem Einspieler auch angesprochen hast, ist das Wetter, über das haben wir eh auch schon geredet. Und über das habe ich auch ein bisschen was zu sagen gehabt.
Dann hören wir uns jetzt deine Sprachnachricht an.
So, jetzt den Regen und die 12 Grad aufsaugen, weil in Bulgarien hat es dann 40, dann werde ich mich zurücksehnen.
Fast prophetisch, würde ich sagen, weil in Bulgarien hat es dann tatsächlich über 40 Grad gehabt.
Ja, wir haben aber, muss man sagen, jetzt gleich vorweggenommen, ein wirklich unglaublich gutes Wetter gehabt, das ganze Rennen. Also wir haben keine Hitzewelle gehabt, es hat natürlich heiße Tage gegeben, ganz klar. Ich meine, Ende Juli, Anfang August in Südeuropa ist es natürlich heiß, aber es hat keine Hitzetage gegeben. Es war halt einmal ein bisschen über 30 oder vielleicht einmal 3, 4, 35 später dann, aber in Spanien war es zum Beispiel wirklich, da hat es nicht einmal 30 Grad gehabt. Es war einfach sowas von fein.
Ja, perfektes Radwetter, fast über die ganzen 14 Tage bei mir. Also das war wirklich, wirklich großartig und echt unglaubliches Glück, weil eine Woche später sind die Waldbrände ausbrochen in Griechenland, in Südfrankreich, in Spanien. Also da haben wir wirklich unglaubliches Glück gehabt mit dem Wetter.
Ja, und ich habe trotz Pässen über 2500 Meter oder so, habe ich kein einziges Mal mein langes, warmes Thermotrikot verwendet. Ich habe kein einziges Mal Beinlinge verwendet und kein einziges Mal lange Handschuhe. Ich habe ein paar Mal die Regenjacke angehabt und ein paar Mal mein Unterleibchen, das war's, und Ärmlinge, die drei Sachen. Also hätte ich das vorher gewusst, hätte ich sehr, sehr viel Gepäck daheim lassen können.
Ich habe die Daunenjacke einmal zum Schlafen angehabt, weil da so kalt war in der Nacht.
Ich habe auch etwas aufgenommen, und zwar war das um 14 Uhr Nachmittag entlang der Nordküste. Und da habe ich mir auch schon ein bisschen so vorausgedacht, wann kann ich Richtung Checkpoint 1 kommen. Mein Plan war eben so gegen Mitternacht hoffentlich in die Region kommen von Checkpoint 1. Aber horchen wir uns jetzt an, was meine Gedanken in dem Moment dazu waren.
Ein kleines Update wieder von mir. Jetzt bin ich da im Flachland an der Küste und im Baskenland geht es gut dahin. Ich kann jetzt ein paar Plätze gut machen. In der Ebene bin ich doch ziemlich zügig unterwegs. Weil ich ein bisschen mehr Essen einpackt habe, habe ich in den Bergen, in den Hügeln sicher ein paar Minuten liegen lassen. Aber es ist lustig, weil ich überhole jetzt immer wieder Leute, wenn sie an der Tankstelle stehen, einkaufen. Und ich brauche nur eingreifen und mir mein Essen rausnehmen. Das spart natürlich sehr viel Zeit. Das Wetter schaut okay aus, jetzt ist der Wald wieder trocken. Aber ich muss sagen, ich habe den leichten Regen richtig gut gefunden. Weil heiß ist es sonst eh immer. Und jeder Tag, wo es leicht regnet und wir keine Hitze haben, ist ein guter Tag. Ja, auf jeden Fall bin ich gespannt, wie sich das da vorne jetzt weiter sortiert. Viele, die brutal schnell gestartet sind, jetzt teilt sich das alles ein bisschen auf. der Abdullah hat leider schon ein DNF, das hat man eh schon sich denken können, weil er ist irgendwie mitten in der Nacht zurückgefahren nach Süden, also Richtung Santiago. Und es hat irgendwie schon ausgeschaut, wie er muss in ein Radlgeschäft, er muss in ein Krankenhaus oder keine Ahnung, irgendwas. Man weiß noch nichts darüber. Leider ist Abdullah noch am super guten Start nicht mehr dabei. Ist wirklich schade.
Weil ich da jetzt nochmal das Thema angesprochen habe mit den Leuten, die sehr schnell gestartet sind. Vorher habe ich das Wort hirnlos verwendet im ersten Einspieler. Das, wie soll ich sagen, war natürlich nicht böse gemeint, aber das Lustige ist, wenn man nach dem Rennen mit den Leuten redet, einfach nur so Erfahrungen austauscht und man sitzt beim Getränk zusammen und erzählt halt, wie es gelaufen ist, wie oft man hört, ja, ich bin viel zu schnell gestartet. Und wenn ich dann frage, ja, warum? Wir wissen ja alle, dass irgendwie der schnelle Start halt meistens mehr Nachteile bringt. Ja, nein, ich wollte es eh nicht und ich wollte es vermeiden, aber es ist dann einfach trotzdem passiert. Und im Nachhinein habe ich es bereut und ich habe genau gewusst, ich darf nicht zu schnell starten. Und ich denke mir dann immer, aber warum tut man es dann? Es ist echt phänomenal.
Ja, ich habe die Lektion auch auf die harte Tour gelernt mit meinem Hummelmodus in meinem ersten Rennen und bemühe mich seither tatsächlich innerhalb meiner Möglichkeiten auch zu bleiben.
Aber es ist, wir werden es dort später hören und wir haben es von Martin Moritz gehört bei unserer Episode. Es hat dann auch Vorteile, wenn du schnell startest, weil du bist dann halt irgendwie psychologisch irgendwie auf einer, du surfst auf der Welle dahin, wenn du vorn wegfahren kannst, wenn du halt das körperlich aushältst und dich damit nicht kaputt machst. Du musst halt dementsprechend gut trainiert sein dafür. Aber das hat natürlich schon ein Für und Wider und jetzt im Nachhinein denke ich mir schon, ich wäre gerne ein bisschen schneller gestartet. Aber ja, man lernt nie aus.
Ganz genau. Ich habe eigentlich, wie ich mich auf die Episode vorbereitet habe und so zurückgedacht habe, ja, so erster richtiger Tag, das ist ja einfach so super easy, bin so im Flow dahin gefahren, der Küste entlang, das war eigentlich super, ist super gelaufen. Und dann habe ich mir meine WhatsApp-Nachrichten angehört und ich habe so viel gejammert und habe so viel zum Sorgen gehabt. Vielleicht hören wir uns einfach stellvertretend dafür diese eine Nachricht an.
Ja, darf ich noch zuerst noch schnell was zu meiner Nachricht sagen, was ich da noch ergänzen wollte. Ich habe gesagt, ich habe sehr viel Essen mitgehabt und brauche nur reingreifen. Und das ist halt eins der Dinge, die mir bei der Cyclide Handlebar Aerobag zum Beispiel so gut taugt. Du kannst wirklich unterwegs, du bist am Aufleger oder greifst kurz nach oben auf dem Oberlenker und kannst mit einer Hand ganz leicht den Reißverschluss öffnen und dir zum Beispiel auch von vorne ein Gel und ein Riegel, das war halt für mich so die Lieblingsversorgung unterwegs. Einfach rausnehmen und dann den Reißverschluss wieder schließen. Und es ist noch dazu alles wasserdicht, weil auch nicht nur der Stoff, sondern auch der Reißverschluss wasserdicht ist. Also das ist zum Beispiel wirklich was ich bisher nicht gehabt habe und das ich sofort wieder so nehmen würde. Aber jetzt gehen wir zu dir und zum Jammern.
Ganz genau.
So, ein bisschen Gejammere. Ist hoffentlich auch gestattet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was ich ungeiler finde. Der Regen und die 6000 Höhenmeter oder die Scheißstraßen und der Gegenwind. Und wenn mir jetzt so meine Geografiekenntnisse nicht täuschen, wenn ich mir so diese Bucht vorstelle, dann nehme ich mal an, dass dieser Gegenwind voll draufbleiben wird bis zur französischen Grenze. Also morgen Abend oder übermorgen. Das wird ja super.
Herrlich.
Also es gibt da noch ganz viele Nachrichten, wo ich mich vor allem über den Straßenbelag sagen wir es neutral, wundere, der war da an der Küste wirklich nicht so geil. Also es war schon sehr, sehr grob mit relativ großen Schlaglöchern teilweise und dann die ganze Zeit an der Küste der Gegenwind. Wir haben ja beim Routenplanen so beide irgendwie die Idee gehabt, ja, an der Küste, da haben wir natürlich klarerweise Rückenwind, deswegen fahren wir an die Küste. Das hat sich auch nicht bewahrheitet. Der ist da den ganzen Tag von vorne gekommen.
Ja, für mich war der Hauptgrund, deswegen unbedingt Küste und so wenig wie möglich im Landesinneren wegen der Temperatur. Es wäre jetzt bei dem Wetter wahrscheinlich im Landesinneren auch relativ angenehm gewesen, aber grundsätzlich, man braucht jetzt zum Beispiel nur auf windy.com so die Temperaturen anschauen, da ist es so jetzt 50 oder 100 Kilometer im Landesinneren einfach dunkelrot, da hat es einfach richtig hohe Hitze jeden Tag, so im Durchschnitt. Und an der Küste hat es meistens 25 bis 30 Grad maximal, also da ist es deutlich kühler. Und das war für mich die Grundidee, dass ich gesagt habe, es wird wahrscheinlich windig sein an der Küste, aber die Temperatur ist einfach der Hauptgrund, da brauche ich gar nicht länger drüber nachdenken. Und es war dann wirklich sehr viel Gegenwind, das stimmt schon. Wobei, es ist wirklich witzig, es ist so cool, dass wir jetzt darüber reden. Ich glaube, man sieht einfach, wie unterschiedlich man sich an die exakt gleichen Dinge erinnert. In meiner Erinnerung war die Straßen immer sehr gut. Vielleicht haben wir hin und wieder andere Straßen gehabt, aber ich glaube, das meiste war irgendwie die Bundesstraße an der Küste, wo 80% der Leute gefahren sind. Ich hab's gut gefunden. Oder ich erinnere mich nicht mehr dran. Keine Ahnung.
Ja, ganz genau. Es ist halt natürlich ein bisschen so wieder Expectation Management. Ich habe mir natürlich auch gedacht, ich fahre da der Küste entlang, dem Meer entlang. Ich kann aufs Meer schauen. Ich sehe vielleicht ein paar Segelboote, ein paar Surfer, was weiß ich. Aber man ist halt einfach einen Kilometer hinterm Meer. Man schaut nur die Häuser von hinten an und es war extrem viel Verkehr auf diesen Bundesstraßen, also auch Schwerverkehr, LKWs und insofern war das einfach nicht so geil, wie man sich das vorgestellt hat.
Ja, durch die Höhenmeter hat es schon einige Passagen gegeben, wo man mal schöne Aussicht gehabt hat und ein gutes Panorama mit Meer und allem, aber das war halt nicht durchgehend so schön. Hey, aber kannst du dich noch erinnern an diese Ampeln, wo einfach mitten auf der Bundesstraße, weit weg von einem Ortsgebiet, einfach rote Ampeln gestanden sind, ohne dass eine Kreuzung war oder so. Es war völlig, völlig unerklärlich.
Es zieht sich durch ganz Spanien und da ist es mir danach das erste Mal aufgefallen. Ich habe das dann insofern so verstanden, dass die sind immer vor Ortschaften gekommen. Und ich glaube, der Zweck dahinter war, das einfach den Verkehr zu bremsen, dass man nicht mit 100 km/h im Auto durch den Ort fährt, sondern dass man stehen bleiben muss und dann durch den Ort durchfährt. Aber sehr viele haben das natürlich danach gewusst und die sind dann einfach gar nicht stehen geblieben an der Ampel, weil die Ampel, sobald ein Auto gekommen ist, eh auf grün geschalten hat. Also irgendwie war das
ja
verwirrend.
Die leere Straße mit der Ampel war die Ampel rot geschalten. Und sobald ein Auto quasi an die Ampel kommt, springt sie auf gelb blinkend. Und natürlich, die Einheimischen wissen das, die fahren einfach mit 100 km/h durch. Also die fahren mit 100 km/h zur Ampel und durch die Ampel, weil in dem Moment, wo sie die Ampel überqueren, ist es gelb blinkend. Und deswegen, man braucht jetzt nicht wirklich lange, um das zu durchschauen. Also wenn du Tourist bist und zum ersten Mal hinkommst, wird das Tempo gedrosselt. Bei der zweiten Ampel hast du verstanden, dass die eigentlich für nichts ist. Also ganz lustig, ich bin am Rad einmal stehen geblieben und dann habe ich gedacht, naja, warum eigentlich? Dann habe ich die Einheimischen beobachtet und seitdem, ich bin einfach mit meiner, keine Ahnung, 30 km/h zur Ampel hin und weiter gefahren, weil in dem Moment springt sie auf gelb und du bist nicht über die rote Ampel gefahren.
Genau, ich bin auch einmal stehen geblieben und dann haben alle ganz komisch geschaut.
Ja, warum steht da jemand?
Auf der Bundesstraße, wo die Autos mit 100 fahren, stehst plötzlich. Ja. Das ist gefährlicher, wie einfach drüber fahren über die rote Ampel.
Vor allem, weil sie ja dann eh nicht mehr rot ist, ja.
Ja.
Und generell, wenn wir jetzt gerade über Verkehr und Autos reden, ich glaube, du musst mir echt nochmal betonen, vielleicht haben wir es eh schon mal gesagt, dass in Spanien, meiner Meinung nach, das ist sowas von fein.
Bestes Land zum Fahrradfahren, das ist unglaublich, mit was für einem Respekt man da behandelt wird, mit was für einem Seitenabstand da überholt wird. Ich bin kein einziges Mal angehupt worden. Man kann, das habe ich in Santiago auch gesehen und gemacht, du kannst auch auf der Autobahn mit dem Radl fahren, das ist erlaubt. Nicht auf jeder Autobahn, nicht immer, aber in Santiago dort an der Autobahn ist es erlaubt. Ja, es ist einfach großartig, also wie man da als Radfahrer von den Autofahrern behandelt wird, das ist unglaublich. Das habe ich in noch keinem anderen Land erlebt. Also
ja.
Vielleicht kennt man es auch von Mallorca. Da ist es aber schon deutlich aggressiver als am Festland. Ich war schon ein paar Mal am Festland in Spanien auch. Weil in Mallorca, glaube ich, auch viele Touristen unterwegs sind, weil anguckt wird man dann meistens von Mietautos. Aber am Festland wirklich unglaublich.
Immer wieder Verkehrsschilder, wo darauf hingewiesen wird, dass das eine beliebte Fahrradroute ist und bitte mit 1,5 Meter Seitenabstand überholen. Und ich bin ja nie überholt worden bei Gegenverkehr. Das ist sonst überall so. Du wirst einfach rücksichtslos überholt, auch wenn Gegenverkehr kommt. Oder zwei entgegenkommende Autos überholen sich gerade gegenseitig und du hast quasi auf deiner Spur jemanden, der mit 100, 120 auf dich zufährt. Das ist sehr oft mehr oder weniger normal. Und in Spanien wird das oder ist mir das nie passiert? Ich hoffe, wir verschreien es jetzt nicht, aber.
Vielleicht haben wir einfach Glück gehabt, aber das war wirklich auch meine Erfahrung. Ich war schon, das ist sicher schon 15 Jahre her, in Madrid. Da bin ich am Flughafen gelandet und von dem Flughafen kommt man eigentlich nur über die Autobahn weg. Also ich wüsste gar nicht, wie man sonst zum Flughafen kommt. Und dann bin ich diese Ringautobahn um Madrid mit dem Fahrradkarton auf den Rücken geschnallt, abgefahren und bin kein einziges Mal angeguckt worden. Und das war so meine erste Erfahrung mit Fahrradfahren in Spanien. Also das ist richtig, richtig cool.
Was fällt uns jetzt noch ein bis zum ersten Checkpoint an Erlebnissen?
Das klingt so, als müssten wir uns jetzt was aus den Fingern saugen. Du hast ja einen Plan gehabt. Du wolltest bis Mitternacht beim Checkpoint sein. Vielleicht reden wir da zuerst von dir. Wie hast du das geschafft? Hast du das umsetzen können?
Mehr oder weniger. Ich habe dann am Ende des Tages doch irgendwie recht gute Kilometer gemacht und war in der Gegend vom Checkpoint 1. Und ich war aber im Vorhinein schon so, dass ich mir angeschaut habe, welche Möglichkeiten gibt es dort zu übernachten und habe halt gesehen, das wird wahrscheinlich nicht einfach werden, dort ein Zimmer zu finden, weil wir biegen dann ja irgendwo noch Santander in den Süden und ein bisschen so ins Landesinnere und das
ich glaube, du
dann,
bist du jetzt du, vor Santander geht's zu den Picos.
Vor Santander, genau. Auf jeden Fall ist es dort in der Nähe des Jakobswegs und ja, deswegen sind dort, glaube ich, sehr viele Herbergen ausgebucht und es war mir im Vorfeld klar und deswegen habe ich gedacht, ich muss da vielleicht mir einen guten Plan überlegen, damit ich da noch zu einer Schlafmöglichkeit komme. Und dann war ich eigentlich doch früher dort als gedacht. Ich war nicht erst um Mitternacht dort, sondern schon so um kurz nach 22 Uhr. Hast du eigentlich mittlerweile nochmal ein paar Pilger-Facts ausgegraben, den du uns vorm Rennen alle so, mit denen du uns zugespammt hast und jeder hat's wahrscheinlich ein bisschen überfordert damit.
Nein, wie gesagt, auf Zuruf kann ich dir jetzt nicht so raushauen. Ich kann da nur sagen, dass drei steirische Gemeinden eine Jakobsmuschel in ihrem offiziellen Gemeindewappen haben, als Hinweis aufs Pilgern.
Ich habe mir ein paar Nachrichten, ich hoffe, du verzeihst mir das jetzt, ein paar Nachrichten nochmal angeschaut und rauskopiert. Nochmal ein kleiner Rückblick an den Informationsüberfluss, den uns der Flo da geschickt hat vor dem Rennen. Du hast zum Beispiel eine super Passage einmal uns mitgeteilt, hast du geschrieben, bekannte Pilger der Neuzeit sind zum Beispiel Papst Johannes Paul II., der Europaabgeordnete Otto von Habsburg, der Schriftsteller oder die Schriftsteller Sees, Nutzboom, David Lodge, Henrik Stangerup, Paulo Coelho, dann Psychologen, Schauspieler und der Entertainer Heb Körkeling, Frank Elstner, Alexander Rüdiger, der Sänger DJ Ötzi und die US-amerikanische Präsidententochter Jenna Bush. Wir wollten alle unbedingt genau das wissen. Danke für die Infos, Flo.
Ja, ein illustrer Kreis, in dem man sich einreiht, wenn man mal nach Santiago de Compostela pilgert. Um offiziell als Pilger zu gelten, muss man mit dem Fahrrad mindestens 400 Kilometer, glaube ich, fahren und zu Fuß, glaube ich, 200. Das war es jetzt leider nicht mehr auswendig, jetzt hast du mich zu schnell gefragt. Aber
ich habe sogar das, wenn wir nochmal angeschaut, du hast uns die Nachricht einmal geschickt, mindestens die letzten 100 zu Fuß oder zu Pferd, das gilt auch, und die letzten 200 Kilometer per Fahrrad. Das ist so das Mindestmaß, was man da machen sollte. Dann kriegst du Stempeln in den Pilgerstationen, in deinen Pilgerausweis. Damit kannst du preisgünstige Pilgerherbergen nutzen, das entsprechende Abzeichen tragen und in Santiago bekommst du dann die Urkunde.
Die Compostela.
Richtig, die heißt Compostela.
Genau, aber ich glaube, wir wollen lieber über das Fahrradrennen reden und nicht über das Pilgern. Also, wenn du jetzt sagst, du hast vorher gewusst, es wird schwierig mit Unterkunft, direkt am und um den Checkpoint und du sagst, du warst um 22 Uhr dort, nur um das jetzt richtig zu verstehen, du warst um 22 Uhr am Checkpoint oder in deiner Unterkunft, in der Nähe vom Checkpoint?
Richtig, in der Unterkunft. Genau, ich habe jetzt dazu dann eh kleinen Einspieler und möchte nur ein abschließendes Ding sagen zu den Pilgern. Einer meiner größten Träume als Jugendlicher war einmal, den Jakobsweg zu gehen und irgendwann war es einmal, den Jakobsweg mit dem Rad zu fahren, nämlich von Österreich weg bis Santiago. Das war mal so ein Lebenstraum für mich in meiner Schulzeit. Den habe ich nie wirklich umgesetzt und als ich dann zu den längeren Strecken mit dem Rad gekommen bin, sind mir bald einmal die 24-Stunden-Rennen in den Weg gekommen und das SRAM. Und irgendwie jetzt mit 42 Jahren hat sich dieser Lebenstraum fast doch irgendwie verwirklicht. Das ist ganz ein Lustige, wo sie irgendwie so einen Kreis schließt, irgendwie viele Jahre später. Und ich war aber schon überrascht, wir haben ja oft einmal Pilger gesehen, gell, und es war dann doch immer wieder mal Bundesstraße. Immer das so Waldwege, Wald- und Wiesenwege, Schotterwege vorgestellt, irgendwo ganz im Grünen, ganz idyllisch. Gibt wahrscheinlich mehrere Varianten, die man gehen kann. Aber
die offiziell ausgeschilderte Variante, die in den Pyrenäen beginnt und die haben wir auf unserer Route ganz, ganz oft gekreuzt und da sind dann wirklich auf so Hauptverkehrsstraßen mit sehr viel Verkehr dann die Pilger da zu Fuß unterwegs gewesen. Und also ich glaube, es gibt sehr viele Abschnitte, die nicht so geil sind zum Gehen. Also es gibt sicher die schönen durch die Berge und über Wald und Wiesen, aber es sind auch große Abschnitte wahrscheinlich auf solchen Straßen, zumindest beschildert.
Warum soll es den Pilgern besser gehen als uns? Wir haben manchmal blöde Straßen zum Fahren. Gut, dann spiele ich jetzt was ab von mir. Das war bereits nachdem ich in der Unterkunft gewesen bin, am Weg zum Checkpoint. Das waren dann nur mehr so circa 10 Kilometer vom Hotel bis zum ersten Checkpoint.
Alter Fuchs! Es ist 4. Ich habe von Öfe bis 2 gepennt in einem Hotel, das ich mir relativ früh reserviert habe, weil ich habe vor dem Rennen geschaut. Es gibt viele Hotels da in der Gegend vor den Picos, aber die waren alle schon ausgebucht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wegen die Pilger und so. Und weil es halt einfach auch super schöne Gegend ist, glaube ich, für Wandern, für Touristen und so. Und deswegen habe ich gewusst, wenn ich ein Zimmer haben will, vor dem Start, die erste nichts reservieren, dann muss ich gleich einmal nach dem Start aktiv werden. Und das war dann wirklich geil, weil beim Hinfahren habe ich noch mal einen, ich glaube, Amerikaner oder Kanadier, jetzt bin ich mit dem zum Rennen gekommen und der hat gesagt, boah, fahr, kopier einen Platz für die Nacht, weil er findet kein Zimmer mehr. Und ich habe gesagt, ja, ich habe noch was gefunden. Und der hat dann irgendwo im Freien pennen müssen. Ah ja. Es geht in ein Tal rein. Alter. Links und rechts. Föswind. Ich habe nur ein bisschen was gesehen durchs Sternenlicht. Aber es muss tagsüber. Ich hoffe, der Flo sieht es dann. Es muss so gewaltig schön sein. Und dann fährst du so 2 Kilometer mit 15% Steigung auf wie zu einer Starhütte. Da ist der Checkpoint, da ist sonst wirklich nichts, also gar nichts. Eine Starhütte mit nichts. Du kannst da kein Wasser auffüllen, kannst nicht aufs Häusl gehen, geschweige denn musst essen oder schlafen gehen. Und jetzt fahre ich da quasi ins Gebirge einer Asphaltstraßen auf der 1000 Höhenmeter weit bergauf. Und dann ist oben in so einer Hochebene ein 6 Kilometer Stickerl Schotterstraßen. Das ist die Möglichkeit, die ich fahre. Die andere Möglichkeit wäre, den Graben komplett zurück aus sie außen und um und von der anderen Seite den Anstieg, damit man sich die 6 Kilometer Schotter erspart. Aber das ist sogar mir zu deppert. Ja, und ich glaube, ich war 15er am ersten Checkpoint. Also, ehrlich gesagt, nicht das, was ich mir gedacht habe, der Wahl. Aber ich bin gut regeneriert, gut beieinander, gut ernährt und jetzt ziemlich gut ausgeschlafen. Also, ich glaube, heute werde ich da einen richtig starken Tag haben. Und jetzt da nur ein paar hundert Höhenmeter auf, dann ins Schotter um und dann oben und dann geht es wieder zurück an die Küste, ins Baskenland für ein bisschen Wind, ein paar Höhenmeter und ein bisschen Zickzack entlang der Küste. Jawohl, Alter!
Sollte mir Flo kurz den Hinweis nochmal machen an die Sprachpolizei, Dialektschulung, österreichisch, steirisch?
Ja, ich glaube, das hätte ich jetzt. War irgendwas dabei, was man erklären muss, oder war alles zu verstehen?
Wir haben jetzt wieder
Hotel,
mal.
Das Hotel. Ja.
Es ist wieder mal eine Nachricht in mich gekommen, oder ganz, ganz oft hören wir aus Deutschland, dass unser Dialekt lustig ist und gut zu verstehen, wenn wir miteinander reden. Ich glaube, bei den Sprachnachrichten ist das nochmal ein Level höher oder tiefer, je nachdem. Ein Level intensiver. Und ja, ich hoffe, man versteht es auch weiter nördlich jetzt, als wir da in Österreich sind. Aber es war halt, der Checkpoint war eine Steinhütte nach einem 2 Kilometer steilen Anstieg. Und ich bin zwischen Felswänden in einen Graben hineingefahren. So. Und es war halt wirklich extrem beeindruckend, die Gegend.
Und du warst halt im Finsteren dort, oder?
Genau, 4 Uhr in der Früh.
Deswegen auch dein Eindruck, dass dort nichts ist. Der Checkpoint selber war ein Airbnb, das war ein Apartmentkomplex. Da waren 8 bis 10 Apartments, würde ich sagen. Eins davon mit Terrasse war der Checkpoint. Also es ist nicht so, dass da nichts war oder das nur eine Steinhütte war.
Okay, aber es war auch nichts beleuchtet. Also das einzige Licht hat nur die Steinhütte beleuchtet, aber ich kann mich erinnern, es ist, glaube ich, im Race Manual, also in der Beschreibung, die wir alle kriegen, von der Rennleitung gestanden, dass es am Checkpoint 1 keine Facilities gibt. Also keine Toiletten, genau, also, keine Verpflegung, keine Schlafmöglichkeit.
Genau, weil Hotel. Das eben nur dieses Airbnb war, da haben die Volunteers gewohnt. Ich glaube, wenn du sagst, da ist eine Steinhütte und da gibt es sonst nichts, ich glaube, dann hat man, glaube ich, ein bisschen ein falsches Bild davon. Also es war so, es hat keine Public Facilities gegeben, kein Klo, keine Dusche, keine Möglichkeit zu schlafen. Die anderen Checkpoints waren in Hotels oder Bars, da hat es überall was gegeben. Das war einfach ein Airbnb. Da hat man nur seinen Stempel gekriegt.
Ja, ich bin dann um 4 in der Früh noch den steilen Anstieg gefahren Richtung Parcours und es war dieser Shortcut, diese Abkürzung. Und wenn wir da jetzt nochmal auf die Heatmap schauen, kann man wirklich sagen, es sind fast alle in dem Fall die Abkürzung gefahren. Also der Checkpoint und der Parcours, die sind etwas voneinander entfernt. Und das finde ich immer sehr elegant, weil wir müssen nicht auf Schotterpassagen, Offroad-Parcours fahren, aber wir können. Wir könnten auch den Umweg außen herum nehmen, wenn man quasi durch das Tal wieder nach draußen fährt. Weiter im Norden eine große Schleife und von der anderen Seite zum Parcours hinkommt, aber das hat in dem Fall wirklich fast niemand gemacht.
Um das vielleicht gleich vorwegzunehmen, ich bin auch die Schotterpassage gefahren und in dem Fall war die Entscheidung einfach eindeutig, weil diese Schotterpassage auf Komoot so gut dokumentiert war. Da waren Fotos. Das war auch auf der Strava Heatmap eindeutig. Da sind ganz, ganz viele schon mit dem Fahrrad gefahren. Und es war vergleichsweise kurz. Und der Weg, den man sich gespart hat, es war nicht nur, dass der Weg deutlich kürzer war, sondern man hat sich auch extrem viel Höhenmeter gespart, weil der Parcours auf der anderen Seite, der beginnt oben und ist eigentlich nur 2 Kilometer bergab. Das heißt, wenn man rundherum fährt, muss man diesen extrem steilen Betonplattenweg rauffahren zum Beginn des Parcours und dann kann man erst den Parcours beginnen. Das war für mich ganz eindeutig und eine sehr einfache Entscheidung, da den Shortcut zu nehmen.
Und ich bin jemand, der normal immer dem Schotter ausweicht, aber sogar in dem Fall bin ich es gefahren. Und bevor ich jetzt erzähle, wie der Parcours für mich war, vielleicht erzählst du uns noch, wie du zum Checkpoint gekommen bist und wann du in der Gegend warst, weil du warst ja ein paar Stunden später dort und hast halt bei Tageslicht die Schönheit dieser Picos de Europa voll auskosten können.
Genau, also anders als du habe ich mich nicht wahnsinnig intensiv mit der Unterkunftssituation auseinandergesetzt, obwohl ich ja gewusst habe, dass ich später hinkommen werde und dann schon viele vor mir irgendwie Unterkünfte buchen werden, habe ich relativ spät, ich glaube 2 Stunden bevor ich schlafen gegangen bin, ein Hotel gebucht, 27 Kilometer vor dem Checkpoint, in so der Stadt Ariondas, und da waren überall die Schilder, so Beginn des Naturparks Pico del Europas, also und 27 Kilometer vor dem Checkpoint. Und habe da gleich was gefunden. Es war dann mit dem späten Einchecken überhaupt kein Problem. Und es ist mir also wirklich bis zu dem Zeitpunkt wirklich super gut gegangen. Und vielleicht hören wir uns da jetzt ganz kurz den Einspieler an.
So, einen letzten Push noch, bevor ich in die wohlverdiente Heizige gehe. 53 Kilometer von da ist mein Hotelzimmer. Also, so wie ich beieinander bin, in 3 Stunden vielleicht. Alter, das zahlt sich jetzt. Jetzt wird's richtig hart. Seit einer Stunde rolle ich da jetzt bergab. Stockfinster, du siehst nur den Lichtkegel. Und es sind jetzt noch 16. Das wird ein richtig brutaler Kampf jetzt gegen die Müdigkeit. Das Bergabfahren, das leicht Bergabfahren, ohne Kurven einfach nur so runterrollen, das ist echt das Zachste.
Also ich habe jetzt nämlich tatsächlich da mein Strava nebenan offen und es war jetzt keine Stunde bergab, aber bei 561 Kilometer beginnt diese lange Abfahrt bis zur Schlafpause bei 595, also ein bisschen über 30 Kilometer, einfach nur immer so 2%, 2.5%, 2% leicht bergab bis zum Hotel. Und das nach 26 Stunden Fahrzeit, also von Stunde 26 bis Stunde 27, 13. Also ein bisschen über eine Stunde nur bergab, nach einer ganzen Nacht durchfahren, schon wieder im Finsteren. Das war wirklich, wirklich brutal hart. Also da wach bleiben, immer so leicht rollen, nur so ein bisschen mittreten. Das war ein schierer Kampf da bis zur Schlafpause.
Immer wieder, oder? Erstaunlich, dass die ersten 24 Stunden oder so der erste ganze Tag einfach so schwierig ist. Nach der ersten Nacht, wo man quasi nicht schläft und man denkt sich so, erster Tag im Rennen, da wird es noch richtig geschmeidig dahin gehen. Ist nicht so.
Ja, also das bis zu dem Zeitpunkt ist mir wirklich immer gut gegangen, habe keine Müdigkeitsprobleme gehabt, aber diese letzte Stunde, die war so hart. Und ich glaube, im Einspieler ist alles drinnen. Also du siehst nur den Lichtkegel, es geht immer nur leicht bergab und gerade beim Bergabfahren ist das mit der Müdigkeit immer so brutal.
Und dann, ja, ich glaube, das kommt noch was dazu. Erstens, für mich war der Morgen und der Vormittag ganz schlimm. Du weißt ja, diese Geschichte mit der Autobahn und ich habe so einen Powernap nach 12 Stunden gemacht, das hast du nicht gemacht, oder?
Nein, mir ist es einfach zu gut gegangen. Ich war gar nicht müde.
Und ich bin dann wirklich so zur Schlafpause hin, war ich relativ gut beieinander. Also ich habe eben diese Probleme wie du nicht gehabt, wobei ich war jetzt schon um 10:30 dann im Hotel, weil ich wollte nicht mehr weiterfahren, weil ich gewusst habe, zwischen Checkpoint und Parcours gibt es dann keine Übernachtungsmöglichkeit mehr. Und es ist mir lieber, ich gehe mal besonders früh ins Quartier und fahre dann halt schon wieder früher weiter. Und nachdem du jemand bist, der geht früher ins Bett und steht früher auf, hast du halt, für dich war es nach Mitternacht, oder? Bist du im Hotel?
Kurz vor Mitternacht. Also ich war um 23.31 Uhr habe ich eingecheckt im Hotel. Ich habe das.
Das ist für dich schon richtig Schlafenszeit normalerweise.
Genau.
Und also, für mich, für meinen Biorhythmus war das halt deutlich vor der Schlafenszeit.
Ja, also in meinem Alltag schlafe ich um 22 Uhr normalerweise. Also ich habe da extra mitgetrackt am Handy auch genau die Zeiten, deswegen kann ich es genauso gut sagen. Ich bin um 23.31 Uhr eingecheckt ins Hotel, habe 4 Stunden 30 geschlafen, was sehr, sehr lang ist. Das erkläre ich vielleicht später noch. Und bin um 4.45 Uhr weitergefahren. Also meine nächste Strava-Aufzeichnung beginnt um 4.45 Uhr. Also da bin ich schon komplett gestriegelt am Fahrrad gesessen und losgefahren. Das ergibt dann eine Stehzeit von 5 Stunden 15 bei der ersten Schlafpause.
Ja, du warst sehr effizient mit 45 Minuten zur Schlafenszeit zusätzlich an Zeit, die du gestanden bist.
Wo ich dazu sagen muss, ich war am Klo, ich habe geduscht, ich habe meine Hose gewaschen und bin dann, also einchecken, auschecken, das ist da alles dabei und bin dann am Fahrrad gesessen. Vielleicht kurz zur Schlafpause. Normalerweise, das habe ich gut getestet, das funktioniert bei mir gut, schlafe ich 2 Schlafzyklen. Ein Schlafzyklus dauert 90 Minuten und schlafe dann sozusagen 3 Stunden. Jetzt, in dieser ersten Nacht, habe ich mir gedacht, ich schlafe einen dritten Schlafzyklus, deswegen die 4,5 Stunden, weil ich mir gedacht habe, das Rennen ist so, so lang und ich möchte nicht schon von Tag 1 ins brutale Schlafdefizit reingehen. Wenn wir über die zweite Nacht reden, werden wir dann sehen, dass das ein Fehler war, einfach weil es nicht gut getestet war, nicht gut erprobt war und 3 Schlafzyklen für mich wahrscheinlich zu lang sind. Und da hat es funktioniert, also da habe ich wirklich die 4,5 Stunden geschlafen, Wecker aufgestanden, weitergefahren. Das war kein Problem, aber ja, da müssen wir dann in der zweiten Nacht nochmal drüber reden.
Man muss aber auch dazu sagen, dass sich der Schlafzyklus halt immer wieder ändert. Erstens ist bei jedem Menschen ein bisschen anders und zweitens kommt es halt darauf an, ob du eine erste Nacht in so einem Rennen bist oder die 5. oder die 10. Also das mit den circa 90 Minuten pro Schlafzyklus ist so ein grober Richtwert. Und ist natürlich nicht immer gleich und vor allem nicht bei jedem Menschen gleich. Aber es ist für mich auch ein guter Richter. Also für mich sind es meistens 3 Stunden, das perfekt passt. Und 2,5 oder 3,5 Stunden bringt mir nichts. Da bleibe ich lieber bei 3 oder sonst wesentlich weniger oder gleich um 1,5 Stunden länger.
Genau, also da werden wir dann eh nochmal in der zweiten Schlafpause bei mir drüber reden und wie dann drauf reagiert habe und wie dann die nächsten Schlafpausen dann geregelt habe. Mein Gedanke dahinter war halt einfach, wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt schon im Rennflow. Ich habe keine Angst mehr gehabt. Ich habe irgendwie nicht mehr, was früh ist und vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich habe irgendwie zu dem Zeitpunkt im Rennen habe ich eigentlich nicht mehr das Gefühl gehabt, dass irgendwas schief gehen kann, was außerhalb so meiner Macht liegt. Also ich habe mir gedacht, alles, was jetzt passieren kann, kann ich selbst regeln. Also von technischen Gebrechen am Bike, von körperlichen Sachen. Ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich keine Angst mehr gehabt, dass ich das irgendwie nicht finishen könnte. Also vielleicht ist es arrogant, aber das war einfach zu dem Zeitpunkt. Ich habe so ein Selbstbewusstsein auch einfach gehabt in mich selber, in mein Training, in meine Vorbereitung. Aber natürlich habe ich gedacht, das ist so, so langes Rennen und ich bin immer mit den 3 Stunden Schlaf gut gefahren, aber fälschlicherweise kann ich jetzt sagen, ich kann hinten aus dann eh weniger schlafen. Tue ich nicht am ersten Tag schon mit dem Schlaf viel riskieren und habe mir gedacht, laufe einfach in der ersten Nacht ein bisschen länger. Das war so meine Überlegungen dahinter.
Ich glaube, das hat mit arrogant überhaupt nichts zu tun, weil erstens sagst du nicht, du wirst schneller fahren wie alle anderen oder du wirst alle anderen in Grund und Boden zerstören. Das wäre vielleicht arrogant, weil du damit die anderen und deren Fähigkeiten ein bisschen runterspürst. Und du sagst ja dazu, wenn materialmäßig keine Pannen auftreten, also du sagst dir nur, dass du quasi überzeugt davon warst, dass du mit deinem Kopf und deinem Körper in der Lage bist, das Rennen zu finishen. Und dass du das in dem Moment ganz stark gefühlt hast, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Zustand, den wünscht man sich doch.
Ja, und genau so bin ich dann rausgestartet um kurz vor fünf. Hab nicht so, wie man das gedacht hat, ins Morgengrauen rein, sondern einfach, weil wir immer noch so weit im Westen waren, war es immer noch lang finster. Und bin dann die letzten 27 Kilometer zum Checkpoint gefahren, auf diesem extrem steilen letzten Stück, die letzten 2 Kilometer zum Checkpoint, ist es dann richtig hell geworden und wie ich mir meinen Stempel geholt habe, nach einem Tag, 10 Stunden und 57 Minuten, als 23. So war ich dann am Checkpoint und ich habe zu dem Zeitpunkt meine Platzierung nicht gewusst und auch nicht danach gefragt.
Das hilft eh nichts. Wenn du fragst, dann kriegst du zur Antwort, sie dürfen es nicht sagen. Das habe ich nämlich einmal gemacht.
Genau, und ich habe auch nicht im Tracking nachgeschaut, sondern bin weiterhin, habe auf mich selbst geschaut, bin mein eigenes Rennen gefahren und habe dann eben sehr viel später im Nachhinein erfahren, dass ich zu dem Zeitpunkt 23. war.
Ja, das ist sehr, sehr schnell, muss man sagen. Platz 23, sehr schnell. Wie waren dann die... Also das Panorama und die Landschaft dort, weil du hast gesagt, Sonnenaufgang am Checkpoint. Ich habe Sonnenaufgang erst gehabt, als ich vom Parcours unten war. Weil für mich nämlich auch das Ding war, ich habe mir gedacht, wenn ich früher schlafen gehe, dann kann ich früher starten und dann wäre ich so im Sonnenaufgang irgendwie oben die Schotterpassage sehen. Habe aber nicht gedacht, dass wir ja so weit im Westen sind und es wird erst hell, irgendwie weit nach 6 Uhr in der Früh oder so.
Ganz genau, aber ich habe dann wirklich im Sonnenaufgang diese Picos dell'Europa, diesen Naturpark gesehen und es war wunderschön. Es war wirklich so ein cooles Erlebnis. Das war echt so beeindruckend, diese kahlen Felswände, das schmale Tal, das sich da raufschlängelt. Das war sowas von cool. Das hat mir richtig getaugt. Wirklich unglaublich schön. Und das sind so diese Momente, die das Ultracycling für mich so speziell machen, weil man kommt so normalerweise nicht in diesen Nationalpark und man kommt schon gar nicht im Sonnenaufgang dorthin, wenn man mit dem Radl da entlang fährt. Das war so ein geiler Moment, der hat man so richtig getaugt.
Hast du diesen Naturpark Picos d'Europa vorher eigentlich gekannt? Weil für mich war das erste Mal, dass ich davon überhaupt gehört habe. Ich meine, die Pyrenäen sind natürlich ein Begriff und das alles, aber Picos d'Europa habe ich zuerst überhaupt nicht gewusst, dass es sowas gibt.
Mir hat der Naumann irgendwie was gesagt. Ich habe grob die Richtung gewusst, wo es vielleicht ist, aber ich habe nicht gewusst, wie wunderschön es da ist oder was das so speziell macht. Also ich habe das nur irgendwie so mal aufgeschnappt, irgendwie gehört. Aber nichts dazu gewusst.
Also wirklich, wirklich sehenswert für jeden, der mal einen Spanien-Trip macht. Und ich habe mir dann einmal durchgeschaut, woher dieser Name kommt. Und das war wirklich lustig irgendwie oder interessant, weil Spanien ist ja eine große Seefahrernation. Und in der Zeit der großen Seefahrer ist der Name quasi entstanden. Und es waren sozusagen, wenn Schiffe sich vom Atlantik ans Festland nähern, waren das die ersten großen Berge, die man gesehen hat. Und deswegen waren das sozusagen die Gipfel Europas. Wenn du von Übersee kommst, von hoher See und das erste, was du in Europa siehst, ist eben dieser kleine Gebirgszug an der spanischen Nordküste.
Sehr cool, ja.
Ich glaube, oder ich hoffe, dass du jetzt noch einen Einspieler hast, weil ich hab sehr geschmunzelt, wie ich diese Geschichte gehört habe von dir, wie du dann nach dem Checkpoint den steilen Anstieg rauffahren bist Richtung Parcours.
Ja, spüren wir ab.
Okay, also effizient ist anders. aber bin jetzt da eingekehrt bei so einer Pension. Also, sie hat gerade die Terrasse aufgesperrt und ich habe von unten aufgerufen, ob sie Aperto hat und ob sie Breakfast hat. Dann hat sie gesagt, sie und hat mir aufgewunken. Dann habe ich aufs größte Gefäß, das sie hinter der Pudel gehabt hat, zackt und habe gesagt, das möge sie bitte mit Espresso auffüllen. Da habe ich ein Viertel Liter Espresso getrunken. Dann hat sie mir, das ist eine kleine Pension, Frühstückspension, dann hat sie mir das Frühstück für die Gäste einfach gerichtet. Das war jetzt nicht übergeil, sondern so vier getoastete Sandwich, Butter, Marmelade und so. War okay. Und auf einmal kommt sie und bringt den geilsten Schinken, den ich jemals gegessen habe. Also ich bin ja kein Fleischesser und Schinken auch nicht so richtig. Aber bis der Ball. Das war so geil. Dann haben meine Trinkflaschen aufgefüllt. Noch eine Cola im Stehen. Und ja, jetzt geht's weiter. Und das war so geil da auf der Terrasse. Hast einen unglaublichen Blick auf die Picos. Da sitzen, ein bisschen frühstücken. Ich hätte es auch im Stehen machen können an der Pudel, aber das war es mir dann schon wert, die paar Minuten.
Ja, der Flo, ein großer Genießer. Einen 20-fachen Espresso oder wie viel glaubst du, dass da drinnen war? Ich habe nämlich irgendwann dann später einen doppelten gehabt. Das war mein erster im Rennen. Der hat richtig gut gewirkt, nachdem ich einen Kaffeeentzug gemacht habe. Aber deine Portion war, glaube ich, mächtiger.
Ja, war richtig cool. Und es war, ich muss auch sagen, das einzige Mal im Rennen, dass ich mich wirklich wo reingesetzt habe. Ich habe mich sonst wirklich nur von Tankstelle und Supermarkt ernährt. Und das irgendwie so gleich am ersten Morgen, aber es hat irgendwie einfach passt. Es war die Terrasse, so mit dem Blick auf die Picos und das war einfach richtig cool. Und dann hat sie mich da verwöhnt mit diesem unglaublich geilen Schinken. Das war also kein perfekter Race Fuel, das muss man auch sagen. Aber das war einfach so gut. Das war einfach so unglaublich gut. Das hat man richtig taugt und dann bin ich weitergefahren zum Schotterparcours. Also zur Schotterpassage, die dann zum Parcours hinführt.
Ich bin mir nicht mehr sicher, ich habe mit dem David Can und mit dem Justinas nach dem Rennen auch geplaudert und einer von beiden hat vermutlich auch in der Unterkunft geschlafen, weil da hat es nicht viele gegeben, oder?
Es war jedenfalls so, dass ein
mittelgroßes Dorf.
Die Wirtin hat kein Englisch gesprochen, aber es waren dann dort zwei Gäste, zwei Wanderer, die haben ein bisschen übersetzt und die Wirtin hat sich komplett auskennt schon. Die hat schon gewusst, das Rennen ist in Santiago gestartet, sie hat schon gewusst, es geht bis Rumänien, sie war voll drin, sie hat den Tracking-Link offen gehabt und hat dann auch gesagt, sie kennt sie deshalb so gut aus, sie weiß das, weil letzte Nacht zwei da bei ihr geschlafen haben und mitten in der Nacht wieder weitergefahren sind und sie das und so ist und dann haben wir es ist dann, wie ich schon gegangen bin, ist noch ein zweiter gekommen, der auch ein Teilnehmer am TCR und der hat dann diesen zwei Gästen nochmal komplett ausführlich alles erklärt, ihnen das Tracking am Handy geöffnet, ihnen das Tracking erklärt und da haben wir zumindest drei neue Fans fürs TCR gefunden.
Ja, wie gesagt, David oder Justinas haben die Geschichte erzählt. Sie haben dort irgendwie spontan die Unterkunft gefunden, weil da hat nämlich diese nette Wirtin oder diese nette Frau schon auf jemanden gewartet und hat quasi am Tracker schon gesehen, ah, jetzt kommt jemand und es wird ihr Gast sein und dann hat sie gewunken. Und dann war halt der Justinas spontan gesagt, na, ich bin zwar nicht der, auf den sie warten, aber ich brauche bitte auch ein Zimmer. Und dann hat der dort aber eben genächtigt. Also das sind schon sehr, sehr nette Anekdoten, die man da immer hört.
Ja, das war richtig cool. Und das, also um die halbe Stunde, die ich da gesessen bin, um die traue ich nicht nach. Also das war es mir absolut wert.
Wie war die Offroad-Passage für dich bei Tageslicht? Für mich war es in der Nacht bei leichtem Nieselregen oder in diesem Nebelreisen. Ich bin 3-4 Mal ein paar Meter gegangen, weil es war zwischendurch sehr steil bergab und die steilsten Stücke bergab, das waren so Betonrillen, Querrillen. Also es waren jetzt nicht so Betonplatten, aber es waren halt ein paar Meter betoniert. Und also das hat man schon fahren können, aber eben kurz davor, kurz danach bin ich ein paar Mal abgestiegen und dann war es relativ flach. Und da war der Schotter nicht so schlimm. Und ich habe nur gesehen, rechts geht sehr steil nach oben, felsig, und links geht sehr steil, felsig nach unten. Und da habe ich gedacht, das bei Tageslicht und ohne Nebel muss sehr, sehr schön sein oder vielleicht beängstigend. Ich war mir nicht sicher. Ich bin auf jeden Fall sehr vorsichtig da drüber gefahren und war dann froh, als ich den unter Anführungszeichen Asphalt erreicht habe, den echten Parcours, der dann eben diese 2 Kilometer Stück Parcours gekennzeichnet war, weil das war kein Asphalt, das war irgend so eine Mischung aus Beton und irgendwelchen betonierten Querrillen. Das war eigentlich fürchterlich zum Opfern und ich hätte mir gedacht, ich hätte mich sehr geärgert, wenn ich außen herumgefahren wäre und das Stück nach oben, weil das ist nämlich wirklich, glaube ich, sehr unangenehm zum Auffahren. Dann noch mit diesen brutalen Kuhgattern, die wir mit Martin Moritscher besprochen haben, die eigentlich Elefantengitter sind und nicht Kuhgitter. Genau. Wie war es für dich
also,
bei voller Sicht?
Vielleicht noch ganz kurz ein Stückchen zurück. Es war der Anstieg zum Beginn der Schotterpassage, der war unglaublich steil. Also es war wirklich, wirklich brutal steil. Und die ganze Konfidenz, von der vor ein paar Minuten noch geredet habe, war dann in dem Moment weg. Ich habe dann jemanden überholt, der geschoben hat. Ein Schweizer, mit dem habe ich mich kurz unterhalten und der hat zu mir gesagt, er hat so Knieweh, er weiß nicht, ob er das Rennen beenden kann. Er wird jetzt einmal ein Zimmer suchen und einmal einen ganzen Tag Pause machen und dann schauen, ob er weiterfahren kann. Und das hat mir in dem Moment wirklich das Herz gebrochen. Also ich habe wirklich fast Tränen in den Augen gehabt. Das hat mir so unglaublich leid getan, weil ich halt einfach weiß, was man da reinsteckt, wie viel man investiert, wie hart man dafür hinarbeitet, um bei diesem Rennen am Start zu sein. Und dann hast du kurz nach Checkpoint 1 Knieschmerzen, musst das Fahrrad schieben. Ich meine, es war dort so steil, dass er war nicht viel langsamer beim Schieben als ich mit Fahren. Aber der Grund, warum er geschoben hat, waren halt einfach diese Knieschmerzen. Und war das hat mir so weh getan. Und dann habe ich wirklich wieder gedacht, also wie schnell es gehen kann, wie schnell es vorbei sein. Und dann bin ich wieder sehr, sehr demütig geworden in dem Moment. Und er hat mir dann auch, wie in Konstanza war, hat er mir geschrieben auf Instagram und hat gesagt, er hat es leider nicht beenden können, das Rennen. Was mir wirklich sehr leid tut. Und dann oben an der Kuppe nach dem steilsten Stück biegt die Schotterpassage ab.
Ich habe bei Komoot, glaube ich, war das eingetragen, dort oben war anscheinend einmal von der Vuelta a España eine Bergankunft. Da steht nämlich irgendwo auf Komoot.
Nicht da, sondern wo unser Parcours bergab beginnt, dort war die Zielankunft der Vuelta. Also auf deiner Betonplattenstraße, nicht dort, wo wir aufgefahren sind.
Die Vuelta ist die Betonstraße raufgefahren?
Genau, ja.
Brutal. Aber auf jeden Fall, genau, das habe ich irgendwo eben als Highlight, glaube ich, gesehen auf Komoot, dass dort oben mal die Vuelta...
Genau.
Ihr Ziel gehabt hat.
Genau. Und ich bin dann eben, also am Parcours war, also am Beginn des Parcours war die Zielankunft der Vuelta. So. Also nicht dort, wovon ich jetzt geredet habe. Genau, ganz oben am höchsten Punkt geht die Schotterpassage weg, der habe ich bei Tageslicht gefahren. Es war alles zu fahren bei Tageslicht. Ich habe nie geschoben. Und es war dann wirklich, wie du sagst, es war so ein bisschen wie am Gardasee, falls das wer kennt, so richtig in den Fels hineingehauen, diese Straße. Also wirklich mit rechts und links Felswände rauf und runter. Das war richtig, richtig cool. Und es war nicht steil bergauf, nicht steil bergab. Es ist so sehr angenehm dahingegangen und war super zum Fahren. Und dann kommt man eben an den Beginn des Parcours und da geht's 2 Kilometer total steil runter auf diesen Betonplatten.
Ziegen- und Schafherden mit Hunden, die aber sehr, sehr nett waren. Also ich bin einmal kurz stehen geblieben, um die Hunde nicht irgendwie in Rage zu bringen. Aber das war harmlos. Also die haben dann irgendwie bemerkt, ich bin nicht gefährlich, und die haben ein paar Mal halt gebellt, damit sie sagen, es ist da ihr Revier, aber sie sind jetzt nicht irgendwie zu mir gekommen. Und ja, dann, also was ich in der Nacht sehr, sehr schön gefunden habe, war am Parcours die Aussicht nach unten. Ich bin da wirklich einmal kurz stehen geblieben und habe meine Brille abgenommen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ist die Brille beschlagen oder durch die Feuchtigkeit irgendwie, ich sehe das nicht scharf. Ich habe gesagt, das gibt's doch nicht. Das war so schön. Unten dieses Dorf, wo man eben quasi wieder auf eine schöne Straße kommt. Und du hast von oben runter gesehen, das hat ausgeschaut wie in so einem Märchenfilm. Wenn du unten, es waren wirklich viele, viele Straßenlaternen, viele beleuchtete Gebäude, obwohl es nur ganz kleine Steinhütten waren im Prinzip, oder so wirklich ein älteres, historisches Dorf hat es in der Nacht zumindest da ausgeschaut. Aber die Aussicht von hoch oben auf das beleuchtete Ortszentrum von dem Dorf, es war wie in einem Märchen, das war unglaublich.
Ja, war tagsüber sehr, sehr schön. Und ja, ich glaube, das wäre jetzt eigentlich ein gutes Ende, oder? Für diese Episode, wenn wir sagen, wir haben beide den Checkpoint und den Parcours gemeistert, und dann können wir richtig in der nächsten
Episode. Wir handeln uns von Parcours zu Parcours.
Episode erzählen, wie es weitergegangen ist.
Ja, und ich muss sagen, ich glaube, Flo, heute haben wir uns schon besser eingespielt. Bei der ersten Special-Episode haben wir noch ein bisschen gebraucht, und heute, finde ich, war es sehr, sehr lustig. Also auch für mich. Ich habe viele Geschichten von dir schon kennt, viele Sachen jetzt zum ersten Mal gehört.
Ja, dann hören wir uns nicht in einer Woche erst wieder, sondern schon in ein paar Tagen. Wie war es jetzt, die neue Schedule noch nicht? Wir kommen jetzt
Montag und Donnerstag und Montag und Donnerstag und Montag und Donnerstag und dann wahrscheinlich noch einmal Montag und Donnerstag, bis wir ins Ziel kommen.
Sehr ambitioniert.
Wir hören uns. Bis bald.
Warte ganz kurz, es hat geleitet.
Nur die Arschrakete oder brauchst du so ein Framework auch?
Nein, irgendwo, aber kriege ich in die Arschrakete, kriege ich schon ein bisschen was rein, oder?
Wie lang bist du unterwegs? Was brauchst du?
Also maximal, ich glaube, dass ich nur 2 Tage, also einmal über Nacht sein werde.
Okay. Ja, nimm die Framework an, musst du ja nicht benutzen.
Ja, komm, was machst du? Danke, Flo. Ist das irgendwie besonders fixiert bei dir?
Nein. Nimmst die kleine Framework-Filt und ein Funkfahrtstrahl. Viel Spaß, braucht man immer.
Oh, danke,
so geil. Nein, meine Lichter.
Nein, die sind frisch gewaschen.
Die Bäume, gell? Okay?
Oh, ja,
die
sind so schön.
Ja, voll fast, gell?
Danke, oh Gott, wie geht's? Schaut, ja, sie wie
die was kleiner war. Ist die Sabine arbeiten? Sabine ist arbeiten und ich bin gerade am
Podcast. Also, das
kann ich nicht reden, ne?
Schaut, sie.
Wie deine Katze. Wie denn nicht Lascha?
Schon die so.
Das kann man blenden. Ciao, viel Spaß, dann warte.
Podcast-Werkstatt.
Werbung.
Du hast zu mir gesagt, ich darf es nicht World Tour nennen, wenn es nur ein Stopp im Ausland ist und es keinen zweiten Termin gibt. Aber jetzt ist es soweit. Wir sind nicht nur am 31. Oktober in München im Schlachthof, sondern wir haben auch einen zweiten Termin, und zwar in Weiz. Und jetzt können wir es offiziell World Tour nennen.
Unsere Sitzfleisch goes international, genau.
Unsere Sitzfleisch-Live-Podcasts gehen auf Tour.
Ja, am 4. Oktober im Kunsthaus Weiz in der Steiermark, und zwar im Hannes-Schwarz-Saal. Wir beginnen um 18 Uhr, und das Besondere ist, es gibt an diesem Tag am Nachmittag auch den Ride Around Weiz. Der startet um die Mittagszeit, dann gibt's am Nachmittag was zum Essen und am Abend unsere Live-Veranstaltung. Und das Schöne ist, alle Eintrittsgelder werden für den guten Zweck gespendet. Und zwar wiederum, so wie letztes Jahr, für Made for Hope. Und alle Details dazu, wie ihr zu Karten kommt, wie das genaue Programm abläuft, findet ihr bei uns in den Shownotes. Und die Tickets kann man ab sofort online über Ö-Ticket bzw. Eventim kaufen. Wir haben für den Live-Podcast in Weiz noch eine einzigartige Aktion. Wer alle 6 Segmente der Sitzfleisch-Challenge fährt, und da geht's nicht darum, schneller zu sein wie meine Referenzzeit, sondern einfach im eigenen Tempo fahren und einfach die Abschnitte absolvieren, das sind die beiden Abschnitte vom Coffee Ride und die 4 Abschnitte von der Sitzfleisch-Challenge Oststeiermark. Wer alle 6 Segmente absolviert, der kriegt einen Gutscheincode für ein kostenloses Ticket für unseren Live-Podcast. Die Übersicht über die Segmente, die Möglichkeit, dass man sie anmeldet, das alles findet ihr unter challenge.sitzfleisch.net. Und apropos kaufen, Flo, du vergisst bitte nicht, gell, auf ein neues Hemd, weil für eine World Tour braucht man mehr Hemden.
Werbung Ende.